Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Im Haus des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund in München haben 20 Menschen gelebt, die von den Nationalsozialisten gedemütigt, verschleppt und ermordet wurden. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten hinter der Geschichte.
Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge der Stolpersteine. Bei mir im Studio ist Terry Swartzberg. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Der Andreas Häusler ist diesmal nicht dabei, wollte eigentlich dabei sein, ist aber leider krank und wir grüßen ihn an dieser Stelle und wünschen ihm gute Besserung.
Refua schlama, wie man auf Hebräisch sagt, eine schnelle und vollständige Heilung.
Wir haben uns ja vorgenommen, in diesem Podcast alle Menschen zu porträtieren, die in diesem Haus gewohnt haben oder zumindest die, von denen wir wissen. Und wir haben in den letzten Folgen immer so Gemeinsamkeiten gefunden. Ich habe jetzt nochmal die angeschaut, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und bei 5 Menschen habe ich eine Gemeinsamkeit gefunden, nämlich, dass sie alleinstehend waren. Ledig, alleinstehend, verwitwet, geschieden. Aber das ist auch so ungefähr die einzige Gemeinsamkeit, die die 5 haben, hatte ich den Eindruck. Wollen wir einfach mal beim ersten anfangen, Terry?
Genau, wir fangen bei Otto Berlet an. Otto Berlet hat 2 Berufe. Er war Versicherungsagent und Schriftsteller und auch steht auch da Künstler, war vielseitig. Wir haben versucht, beide unabhängig voneinander rauszukriegen, was er geschrieben hatte, was er gemacht hat als Künstler, muss ich leider sagen, ohne Erfolg.
Ganz genau, also ich habe den Namen gegoogelt, habe einige Treffer gefunden, die dann auf die Initiative Stolpersteine für München e.V. hingewiesen haben. Ihr habt ihn offenbar auf eurer Homepage. Ich habe in Buch-Online-Shops geschaut, ob es vielleicht noch irgendeine alte Schrift von ihm gibt, aber es ist nichts zu finden.
Was wir über ihn wissen, erstmal von seinem Foto, wir haben das große Glück, ein Foto von ihm zu haben, das ist nur ungefähr bei 40% von allen Opfern. Ein Foto, das er sieht ein bisschen, muss ich sagen, meinungsstark, ein bisschen eitel aus. Er hat auch wie ich eine Glatze und wirkt so sehr, wie soll ich sagen, napoleonisch im Profil, so richtig, so ein Mensch, Machertyp wirkt er so. Das ist leider was wir über ihn wissen. Was wir auch über ihn wissen, ist, dass er vermutlich, und wir vermuten nur, dass die letzten Jahre seines Lebens sehr traurig waren. Und warum sage ich das? Er ist 1930 von Karlsruhe nach München umgezogen. Da gibt es 2 Vermutungen, und die sind nur Vermutungen. Eine, viele Juden fingen an, sogar in den 20er Jahren, Zuflucht in die größeren Städte zu suchen, weil der Antisemitismus immer stieg. Repressalien und alle Nazis wurden immer stärker. Zweitens ist, es war ja die große Depression. Und man kann sich vorstellen, dass ein Versicherungsagent in der großen Depression nicht sehr viel Versicherungen verkaufen könnte. Und vor allem als Künstlerschriftsteller, das sind meistens, wenn man nicht Gerhard Richter ist, eine brotlose Kunst. Was wir genau wissen, ist, dass er sehr oft am Lebensende die Wohnung wechseln hat und wahrscheinlich wechseln musste. Das heißt, er war in der Theresienstraße 104 eingezogen, am 14.19.37, dieses Datum muss man merken, und dann nach 4 Wohnungen wechseln, 1, 2, 3, 4 Wohnungen in der Herzog-Wilhelm-Straße 5, im 3. Stock, am 13.06.39. Das heißt, innerhalb 2 Jahren hat er die Wohnung 4-mal gewechselt.
Boah, der Horror, wer weiß.
Jeder weiß, auch mit wenig Sachen und so. Und dann ist er knapp 2 Monate später gestorben. Das heißt, er war ein kranker Mann, nur 55. Aber vielleicht alle diese Wohnung wechseln, alle diese Verzweiflung mit den Nazis. Und so hat ihm Reich so zugesetzt, dass er einfach nicht mehr konnte oder so. Es ist wirklich sehr traurig.
Und das ist auch wieder eine reine Spekulation. Aber was man sich vorstellen kann, und nur das können wir versuchen anhand dieser Lebensdaten, die wir haben, jemand, der Schriftsteller ist und Jude ist, darf wahrscheinlich einfach nichts mehr schreiben. Und Versicherungsagent kannst du dann noch eine Weile bleiben. Also er hat es, glaube ich, bis 38 wurde sein Geschäft.
Februar 39 angeblich war es Versicherungsagent tätig. Aber wie viel Versicherung er verkaufen können. Ich meine, ich denke auch, das muss man immer sagen, für die Menschen, die wir immer wieder mit Stolperstein bedenken, war wahrscheinlich nicht ihr Tod so sehr ihre Sorgen, dass sie ermordet würden. Da vielleicht hatten sie es nicht so, aber die reine bittere Not, die sie erlebt haben durch diese Repressalien. Die waren meistens sehr gut verdienende Menschen, Menschen, die sehr viel selbst aufgebaut hatten, plötzlich diese Lebensgrundlage wegbekommen zu haben und da wirklich nicht zu wissen, wo sie genug zu essen bekommen. Das setzt natürlich zu. Ich meine, jeder kann sich da sich hineinversetzen.
Also der komplette wirtschaftliche und soziale Abstieg.
Absolut. Und dann immer wieder stolze Menschen, wie wir alle, wir wollen alle leben, selbstbestimmt. Und dann plötzlich in meinem fremden Zuhause zu müssen, ganz beengt zu wohnen zu müssen, immer mehr Angst zu haben, das natürlich bringt sehr viele Menschen um.
Ja, wahrscheinlich denkt man sich immer, noch schlimmer kann es nicht kommen und dann kommt es noch schlimmer.
Ja.
Die nächsten beiden würde ich vielleicht gern zusammenfassen, den Max Kohn und den Jakob Steinmeier. Nee, gar nicht, weil wir wollten erst Frieda Hamburger anschauen.
Ja, wir wollten erst mal Frieda Hamburger anschauen.
Genau, Frieda Hamburger ist nämlich, hatte ich den Eindruck anhand der Lebensdaten, ganz anders als Otto Berli. Sie wird Kleinrentnerin, als Kleinrentnerin bezeichnet. War aber zum Zeitpunkt ihres Todes, wie alt war sie da? 58,
oder? 58 war sie, ja.
Also, was ist eine Kleinrentnerin?
Ich denke, sie hat ein kleines Einkommen. Ich meine, es war vielleicht doch nicht so schlecht. Ich meine, gut, Frauen hatten doch Schwierigkeiten oft im Berufsleben was zu finden, wobei die Menschen in diesem Haus und Juden allgemein sehr erfolgreich waren im Geschäftsleben und waren daran gewöhnt und so. Die Eltern wurden angegeben als Kaufleute. Vielleicht hatten sie da ein kleines Geschäft und sie hat davon gelebt. Ich habe versucht, die Hamburger zu finden. Es gibt diese wunderbare Verzeichnung von alle jüdischen Geschäfte in München mit 1800 Einträgen. Aber ich habe die Familie Hamburger nicht gefunden. Auf jeden Fall, wir wissen, dass sie sehr lange in München gewohnt hat. Ich meine, sie wurde geboren in München und wohnte lange in zum Beispiel in der Badestraße 2-3. Aber genau wie bei Otto Berli musste sie immer wieder umziehen ab 37. Das scheint irgendwas in München gewesen zu sein, wo die Juden jetzt zum Nomadentum gezwungen würden. Und sie hat dann Herzog-Wilhelm-Straße, sie kam am 26. Juli an und hat dann ein paar Monate hier, bevor sie nach Milbertshoven gezwungen wurde in eine Barackenlage und dann nach Kaunas in Litauen, wo sie ja mit 997 anderen München Juden ermordet wurde.
Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen.
Genau.
4 Monate hat sie hier nur gewohnt. Was mir aber aufgefallen ist bei ihr war, dass sie halt tatsächlich immer bei Menschen gewohnt hat. Also bei jeder Adresse stand ein Name dahinter. Also hat sie in der Wohnung von Familie, also hier war es bei Familie Landauer gewohnt. Und Kleinrentnerin, ich habe gedacht, das ist vielleicht tatsächlich eine nicht so gut gestellte Frau.
Ist anzunehmen. Und diese Menschen
also
waren...
Also so Zimmermädchen oder sowas hätten wahrscheinlich eine ähnliche Adressenangabe gehabt.
Genau. Und sehr viele Menschen haben in der 3 Juden haben davon gelebt, ein Bett zu untermieten oder sowas. Oder irgendwie einen Platz zu untermieten. Die Wohnungen mussten ja zum Schluss katastrophal überbesetzt gewesen sein. Aber davon konnten die Menschen gegenseitig Schutz finden und auch ein bisschen Einkommen finden.
Das war Frieda Hamburger. Mehr war auch über sie nicht herauszufinden. Haben wir ein Foto von ihr?
Wir haben ein Foto von ihr.
Und Frieda Hamburger hat auf diesem Foto irgendeine Binde über dem Gesicht, über der Nase. Also es sieht wirklich irgendwie merkwürdig aus. Man kann aber nicht sagen, ob es irgendeine Behinderung war oder ob das jetzt eine frische Verletzung war oder sonst was, weil diese Fotos kommen ja aus diesen Kennkarten und sind gemacht worden als Ausweisfotos und von einem Zustand, der gerade war, ohne dass die Leute sich besonders hübsch gemacht haben dafür wahrscheinlich.
Nein, sie haben sich nicht besonders hübsch gemacht für die Gestapo oder für irgendjemanden. Sie hatten auch teilweise Privatfotos dabei.
Ah ja, okay.
Ja, und teilweise kommen Privatfotos vor.
Also das ist das, was wir über Frieda Hamburger wissen. Nicht mehr.
Nicht mehr. Aber man muss sagen, es kommt immer mehr raus. Die Holocaust-Forschung wird immer besser, auch dank der wunderbaren Archiven, die wir haben, Rollensinn und Legacy und alle die. Und es wird immer mehr zugetragen. Und unser Wissen über die Opfer jetzt im Vergleich, als ich mit dem Stolperstein angefangen habe, vor 14 Jahren ist viel größer geworden und ich würde mir sehr wünschen, dass sie dann ein bisschen alles zusammenfügen würden, weil da findet was in legacy.com und da findet was in Jewish Gen und jeder findet irgendwas, aber das ein zentraler Datenbestand von allen Opfern, das es gibt mit allen Dokumenten und so, gibt es leider nicht.
Und dann widersprechen sich dann manchmal auch irgendwelche Angaben, Jahreszahlen. Also das ist manchmal wirklich schwierig,
ja,
Informationen zu einer Person zusammenzufügen, weil sie, was weiß ich, zum Beispiel unterschiedliche Todesdaten irgendwo eingetragen haben oder Todesorte oder verwechselt worden sind oder die Hausnummer von irgendeiner Straße stimmte einfach nicht und schwupps liegt der Stolperstein an der falschen Stelle.
Genau.
Aber Hauptsache er liegt.
Ja, Hauptsache er liegt, aber wir hatten gerade einen Fall, wo bei einer Familie stand in ein einziger Archiv, dass sie irgendwo gewohnt haben und in vier anderen Archive, dass sie nicht da gewohnt haben. Und dann mussten wir ja die Stolpersteine wirklich da verlegen. Wir werden sie verlegen, wo es den Mehrheitskonsens gibt. Wir können auch nicht unterscheiden, aber vier Archiven hatten Gründe zu glauben, eine könnte einfach ein Fehler gewesen sein. Und ja, die Nazis waren sehr gut bei Ermorden, wirklich exzellent, aber natürlich hatten wenig Interesse, alle Daten und so zusammenzuholen, die Menschen, die sie einfach bestialisch gequält und gefoltert haben, dann ermordet haben.
Ja. Max Cohn.
Max Cohn, der
hat auch hier gewohnt.
Max Cohn, ja.
Seit 1940, also auch da ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass er zugewiesen wurde, dass er nicht freiwillig hierher gezogen ist.
Nein,
oder
ich
war
denke,
das nicht bei allen so?
Nein, ich denke, die waren alle hier freiwillig. Es gab klassische Judenhäuser, wo die Menschen oder Barackenlage, da würden die Menschen, oder diese Flachsrüste in Lohhof oder so, wo die Menschen hingewiesen, Arbeitseinsatz oder Kinderheim oder so, waren meines Erachtens und meines Wissens, da wurden die vom Jugendlichen dahin gebracht, teilweise von den Eltern. Es gab reine klassische Judenhäuser, wo die Menschen wirklich da hingewiesen waren, vor allem gerade vor der Deportation der Kaunas. Bisher haben wir nicht gefunden, das gezeigt haben, dass die Menschen nicht freiwillig hier waren.
Okay. Es wurden nur immer mehr, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse immer schlechter wurden und die Leute zusammenrücken mussten. Die einen haben vielleicht noch ein paar Mark verdient, indem sie ein Bett untervermietet haben, und die anderen haben eine günstige Wohnung dadurch gefunden.
Genau, und man muss auch sagen, sehr viele Juden, die sie unterbringen könnten, waren schon weg. Entweder sie haben Wiesen Gott sei Dank bekommen, dass in München die Juden waren da sehr erfolgreich, weil sie ja mit den Nazis am längsten gelebt haben. Und sehr viele sind gestorben aus Depressionen, Verzweiflung, was weiß ich, auf selbstversteckte oder unversteckten Suizid oder so. Und so werden die Möglichkeiten, unterzukommen bei Freunden, Familien, würden immer weniger. Deswegen war der Herzog-Wilhelm-Straße sehr beliebt, weil auch hier, weil es so viele Juden noch gegeben hat hier, vielleicht hat man gedacht, wenn man auf die Straße gehen muss, um einzukaufen, mit anderen Menschen hat man bessere Chancen, nicht angepöbelt zu sein, könnte ich mir vorstellen. Und auch traurigerweise die wunderbar große Synagoge anzuschauen, die Ruinen davon, die wirklich ein paar hundert Meter von hier war. Nicht mal ein paar hundert Meter und so.
Max Cohn, was wissen wir über ihn?
Wir wissen relativ viel. Wir wissen, wo er geboren ist, dass er sogar zweimal verheiratet war und dass er Kinder hatte, am anderen Rudolf, und dann, dass er nach München kam. Er war in Eger, was damals Deutschland war. Und dann hatte er lange in der Tierstraße gewohnt und war teilweise in Ingolstadt. Aber was wir wissen über ihn, war, es scheint, wenn man ihn auch anschaut, scheint auch so ein sehr, wie würdest du sagen, so ein Altgebackener, so ein Opa oder so, würdest du sagen, so eine...
Ganz ehrlich?
Ja.
Der sieht aus wie mein Opa.
Ja, also...
Tatsächlich.
Ja.
Und ein Ebenbild von meinem Vater.
Genau.
Also ein sehr ernster Mann. Also jemand, der respekteinflößend ist, weiß ich nicht.
Ein ernster Mann, ja. Ich würde ihm nicht irgendwie so mit ihm in Urlaub fahren wollen, oder beziehungsweise was weiß ich. Aber was wir wissen, ist, dass er bei der Familie Steinmeier, die Ankerfamilie in der Herzog-Wilhelm-Straße 5, unterkam.
Eine von den Ankerfamilien?
Eine von denen mit der Landau.
Genau.
Ja. Es gab ja zwei Steinmeiers, und vielleicht willst du davon was erzählen, Brigitte. Es gab noch der Jakob Steinmeier.
Genau, Jakob Steinmeier, bei dem eben dieser Max Cohn wohl gewohnt hat, war Rentner. Ich habe jetzt gar nicht ausgerechnet, wie alt ist der geworden?
Der ist 79 geworden.
Und der Max Cohn war wie viele Jahre jünger als er?
Ist ja 71 geboren, 8 Jahre jünger als er. Max wurde ja in Treblinka ermordet und Jakob in Theresienstadt. Wie viele Juden, die es nicht geschafft haben, die sind in Theresienstadt gestorben, bevor sie vermutlich weitergereicht wäre nach Auschwitz oder Treblinka. In Theresienstadt war ein Durchgangsghetto, kann man sagen. Und die jungen Menschen, wie Andreas Häusler zum Podcast auch richtigerweise gesagt hat, kriegt den Visum viel leichter als ältere Menschen, weil die Länder, die sehr wenige Juden, schändlich wenige Juden aufgenommen haben, spreche über meine Heimat, die USA, aber auch Kanada und sonst wo, wollten junge, natürlich leistungsfähige Menschen haben. Sie wollten nicht alte Menschen, kranke Menschen, es sei denn, dass sie vermögend waren. Man muss auch sagen, dass Jakob Steinmeier vermutlich vermögend war, weil sein Vater, so Leopold, wurde als Privatier ein früher Ökonom angegeben und er war Rentner. Ich meine, wahrscheinlich gehörten sie zur privilegierten Klasse. Auch über Treblinka möchte ich was sagen, und zwar, ich halte auch Vorträge in Schulen und die Schülerinnen sind immer sehr interessiert von der 3. Klasse bis zum 13. Klasse und auch die Jungen sind sehr wissend. Und wenn sie von einem KZ wissen, wissen sie natürlich von Auschwitz oder in Dachau, weil Dachau hier in der Nähe war. Und also es ist wichtig, dass sie beide kennen, vor allem Auschwitz, 1,3 Millionen jüdische Opfer, 200.000 andere Opfer, das war das schrecklichste KZ überhaupt. Von der Opferzahl. Aber für mich war das Schlimmste, waren Treblinka, Sobibor, Belzec, diese Konzentrationslager, weil sie einfach Tötungslagen waren. Du hattest keine Chance zu arbeiten und mindestens ein paar Wochen zu überlegen. Die kamen an, mit dem Zug wurden sofort in die Gaskammer gekarrt und ermordet. Und 800.000 in Treblinka. Insofern, schlimmste von allen.
Wir haben Bilder von beiden. Jakob Steinmeier sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie Frank-Walter Steinmeier, hatte ich den Eindruck.
Ja, der hat
also auch so dieses runde Gesicht.
Ein bisschen jovial und ein bisschen, was schaut er aus, ja.
Ja. Der hat bestimmt Zigarre geraucht.
Ja, das haben alle damals
gemacht. Nee, ich glaube, der Max Krohn hat keine Zigarre geraucht.
Ich bin ja Jahrgang 53 in New York geboren, aufgewachsen und jüdische Männer haben damals Zigarre geraucht.
Alle, okay.
Alle Zigarre. Also ich muss
wahrscheinlich,
sagen,
weil der meinem Opa so ähnlich sah, habe ich gedacht.
Und für mich, ich bin so froh, dass wir jetzt rauchfrei leben können in Deutschland. Das ist ja ein riesiger Fortschritt. Aber ich muss sagen, wenn ich es rieche, dann denke ich an meinen heißgeliebten Großvater Schmuel Posetsky, Samuel Poses, ein Park Avenue Anwalt in New York, der das Licht meines Lebens war. Der beste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Mit ein paar anderen ganz lieben Verwandten.
Ja, so Gerüche machen manchmal was, ne? Die wecken
Erinnerungen. Genau, man wird versetzt als Kleinkind und so.
Aber Kleinkind ist ein gutes Stichwort für die 5. im Bunde. Marie Sturmband.
Ah, Marie Sturmband. Ja, das ist ein sehr spannender Mensch.
Eine Hebamme und Mitbesitzerin einer Gravieranstalt. Und der Mädchenname ist wieder Ehename. Und sie war ein adoptiertes Kind. Was hast du über sie noch rausfinden können?
Naja, wir haben ja alles sehr viel über sie rausgefunden. Ich meine, da ist das Gedenkbuch löblicherweise sehr ergiebig. Also wie sie von dieser Familie Sturmband adoptiert waren, wer die leibliche Mutter war und so. Und vor allem, was uns beide sehr gefällt und ihr Tod noch tragischer macht. Jeder Tod ist natürlich total tragisch, ich will sie nicht vergleichen. Sie hat ja viel für Frauenarbeit gemacht, viel für Frauenbildung gemacht. Sie hat ja die Frauen unterrichtet in St. Gallen. Das war Textilarbeit. Das hat denen Berufe ermöglicht, ganz löblich.
Und sie war einfach Lehrerin erstmal.
Sie war erstmal Lehrerin.
In St. Gallen, bevor sie nach München gekommen ist.
Ja, für Handwerkskunst, für Textilarbeit.
Mhm. Und hat auch ein Buch geschrieben, ne?
Genau, die Rahmen- oder Wollknüpfarbeit 1905. Und dann hat sie sie nach München gezogen und dann hat eine Firma aufgebaut mit einem Partner. Ein Gravieranstalt. Ja, und was mag ein Gravieranstalt? Ist graviert so Uhren oder was mag ein Gravieranstalt?
Vermutlich.
Oder so Inschriften
genau.
Oder sowas ähnliches.
Klingelschilder.
Klingelschilder zum Beispiel. So.
Stolpersteine.
Hätte es sie gegeben, aber jetzt haben wir ja unsere eigene. Aber das stimmt, genau, sowas ähnliches. Und dann, die Firma war sehr erfolgreich, glaube ich, bis sie nicht mehr dürfte. Und dann, diese sehr tatkräftige Frau hat dann einen neuen Beruf ergriffen.
Aber sie war vorher, glaube ich, Witwe geworden.
Ja, der Mann ist ja früh gestorben, ja.
Relativ früh. Und dann?
Der Otto, der vermutlich auch, wie die Verhältnisse da waren. Cousin, was weiß ich.
Adoptivbruder vielleicht, habe ich überlegt. Aber es ist wirklich reine Spekulation. Und ja, dann, wie du richtig sagst, hat sie einen weiteren Beruf erlernt, um sich selbstständig zu machen. Und zwar ist sie Hebamme geworden.
Ja, das war ein Beruf, aus dem sie immer weiter ausüben könnte, war jüdische Kinderin auch geboren.
Aber auch da hat sie Berufsverbot bekommen irgendwann. Das steht in den zusätzlichen Informationen, dass sie irgendwann wieder relativ schnell aus der Hebammenliste gestrichen worden ist in München.
Ja, aber ich denke, sie hat es trotzdem weitergemacht. Ich
meine, genau.
Ich meine, die jüdische Kinder wurden geboren und sie brauchten eine Hebamme.
Aber trotzdem wieder dieses Berufsverbot, wie auch schon bei Otto Berlé. Der durfte nicht mehr Schriftsteller sein, sie durfte offiziell nicht mehr Hebamme sein, was sie dann hinter verschlossenen Türen getan hat, konnte ja keiner nachvollziehen.
Und dann mit einem Alter von 66 wurde sie nach Theresienstadt deportiert und sie hat es nicht überlebt. Von diesem Transport von 49 haben zwei überlebt. Aber wir wissen auch nicht, was aus ihrem Sohn Jakob geworden ist. Der Sohn Jakob ist geboren 1905 in München und wie viele Juden hat er eine Autovermietung. Das war ein neuer Beruf.
Echt?
Ja, er hat einen neuen Beruf. Und alle diese neuen Berufe waren nicht verschlossen. Die waren nicht geschlossen Juden gegenüber.
Ach, weil die noch so neu waren, oder?
Die waren so neu. Und es gab keine Besitzansprüche aus der alten christlichen Leuten wie Kinos. Kinos, Autovermietung, alles diese Sachen. Natürlich die großen Kaufhäuser. All diese neuen Berufe haben die Juden sehr gerne gegriffen, weil ganz neu brauchte Wagemut, etwas Kapital und vor allem sehr, sehr viel Verzweiflung. Weil man mag sowas Neues nicht, wenn man irgendwie einen guten alten Beruf hat, wo man viel Geld verdienen kann. Man musste was Neues, irgendwas machen. Und zum Beispiel Kinos und Autovermietungen und sowas Ähnliches waren immer jüdische Berufe, bis sie nicht mehr waren.
Also wir haben so ein paar Informationen über all diese Menschen und können jetzt also wirklich nur spekulieren, wie die wohl waren. Wir haben Fotos, wir haben ein paar Angaben, aber so viel bleibt verborgen.
Ja, ich sage, warum wir spekulieren. Wir spekulieren nicht aus Wohllust oder aus Neugier. Wir spekulieren, weil unser Ziel bei einem Stolperstein, bei all die Gedenkarbeit verschiedener Art und Weise, wir wollen die Menschen zurückbringen. Wir wollen, dass die Menschen bekannter werden, weil wir haben das Gefühl, als Opfer haben sie so viel Schlimmes erlebt, vor allem, dass die Erinnerung dadurch, wenn man Opfer ist, ist die Erinnerung sehr schnell verblasst. Es gibt kein Kinder oder kein Enkelkinder, die von denen erzählen können. Die sind dann gestorben, auch mit deren ganzen Familien. Und wir wollen, dass die Menschen lebhafter werden, sofern möglich. Und es ist eine sehr notwendige Arbeit, aber eine Arbeit, die leider zum Scheitern verurteilt ist. Weil was wir haben, was wir wissen, wie du gesagt hast, ist schon oft widersprüchlich und sehr dürr und sehr wenig. Und was ich mich frage ist, wenn ich ein Opfer gewesen wäre, und wenn ich jetzt, hoffentlich wird das nicht passieren, plötzlich als Opfer werden und irgendjemand in irgendein künftiger Gedenkbuch über Terry Schwarzberg was lesen würde, würde sagen, 1953 geboren, zwei leibliche Kinder mit zwei verschiedenen Müttern und Aktivist, oder was weiß ich, Schriftsteller und vor allem Journalist, PR-Menschen, mehr würde es bei mir nicht gehen. Ein ganzer Mensch wird reduziert auf ein paar dürren Angaben. Und irgendjemand wird sich da sitzen und vielleicht sagen, was ist das, was ist das für ein Mensch? Und wird ein Foto von mir mit meinem Glatzkopf anschauen, mit meinem meinungsstarken Gesicht, kann man wohl sagen. Und so, und wir auch denken, was wären diese Menschen? Wir auch versuchen, das zurückzunehmen. Und was wir heute hier machen mit euch, vielen Dank für das Zuhören, ist, wir versuchen, diesen Menschen ein bisschen Respekt zu zollen, würde ich sagen. Wir wollen, dass die nicht umsonst gelebt haben, dass alles über sie vergessen wird. Erstmal, dass sie überhaupt, dass es sie gegeben hat, das wird mit den Stolpersteinen, die wir ja am 25.11. verlegen. Diese Menschen werden erst einmal wieder ins Bewusstsein der Münchner, Münchnerinnen, der vielen Touristen, die an der Herzog-Wilhelm-Straße 5 vorbeikommen, in der schönen Innenstadt, wird es plötzlich wissen, dass es ein Otto Berlé gegeben hat. Das ist erstmal gut. Und wenn Sie unseren Podcast hören oder die Biografie und auf unserer Webseite stolpersteinmünchen.de lesen, dann werden Sie wissen ein bisschen mehr über diese Menschen und so. Und vielleicht werden irgendwelche Rechercheure und irgendwelche Studenten, irgendwelche Professoren es anspuren, viel mehr über diese Menschen rauskriegen. Als Respekt, als Zeichen von Respekt, als Zeichen von Anteilnahme. Aber wie gesagt, Holocaustarbeit wird einem nie erfreuen. Nie in dem Sinn, dass man die Menschen, deren Leid lindern können. Wir können nur Respekt zeigen. Ihr habt gelitten. Wir wissen es. Wir sind traurig, dass ihr so etwas Böses passieren müsst, auch vor eurem Tod, dass bei Otto Burley so viel Böses erleben mussten. Das ist die einzige Art von Respekt, aber ich finde es toll, dass wir es mindestens mit euch alle zusammen, die große Stolpersteinfamilie, machen.
Und wir können daraus lernen, was passiert, wenn wir unsere Demokratie nicht beschützen, gerade in diesen Tagen.
Gerade in diesen
Tagen. Ist das wichtiger denn je?
Wo die Demokratie leidet, nicht nur in Amerika mit Trump, nicht nur in Italien, in Israel, überall, wo die Rechten immer stärker werden, in Russland sowieso. Wir werden bestimmt in der nächsten Zeit sehr viel mehr für die Demokratie einsetzen müssen. Leider Gottes.
Ja, wir hören wieder nachdenklich auf. Wir werden natürlich wieder die Links zu den Einträgen im Gedenkbuch in die Shownotes setzen, sodass Sie auch alle die Fotos sehen können, die wir hier gerade gesehen haben. Ich setze auch nochmal den Link zur Initiative Stolpersteine.
Ich wollte nur abschließen mit Cher Keanu, unser Dankesgebet. Und heißt übersetzt, lieber Gott oder lieber Hörer merkt, wie man es sieht. Ich danke dir, dass ich so lange leben dürfte, um diesen schönen Moment Las Manjas zu erleben. Weil ich finde es toll, dass es einen Podcast über die Stolpersteine gibt. Ich finde es toll, was der Michaelsbund macht. Es gibt uns Kraft für unsere Arbeit. Ich finde es toll, dass ihr diesen Podcast anhört und dass ihr zuhört. Und das finde ich toll, dass die Menschen auch so für die Stolpersteine in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 und aber anderen so großzügig gespendet haben. Das ist ja wunderbar. Damit ermöglicht uns, weitere Stolpersteine zu verlegen. Wir haben 71 dieses Jahr verlegt. Nächstes Jahr bis April werden wir noch 100 dazu verlegen, mit eurer Hilfe. Und das Gebet geht so. Baruch atah Adonai, Elohinu, Melech Haolam, Shehekianu, Vekiyimanu, Vehigianu, Lasman Haseh. Amen. Vielen Dank für das Zuhören.
Und wir hören jetzt nochmal die Biografien der Menschen, über die wir geredet haben.
Otto Berle war Schriftsteller, Künstler und Versicherungsagent. Als Versicherungsagent konnte er noch bis Februar 1939 arbeiten. Von seinen künstlerischen Werken ist nichts überliefert. Geboren wurde er am 21. August 1884 in Frankfurt am Main. Nach München kam er im Juni 1930. In den letzten zwei Jahren seines Lebens ist er viermal innerhalb von München umgezogen. Und er blieb an den jeweiligen Wohnorten zwischen einem und 10 Monaten. Seine letzte Adresse war die Herzog-Wilhelm-Straße 5, wo er ab dem 13. Juni 1939 lebte, und zwar im 3. Stock. Er starb nur einen Monat später, am 14. August. Die Todesursache wird nicht genannt. Er wurde 55 Jahre alt. Er war nie verheiratet und hatte keine Kinder. Frieda Hamburger ist am 7. Januar 1883 in München geboren. Sie wird als Kleinrentnerin bezeichnet und blieb ledig. Ihr Vater war der Münchner Kaufmann Abraham Hamburger. An allen von ihr bekannten Adressen wohnte sie zur Untermiete, zum Teil mehr als 10 Jahre lang. In der Herzog-Wilhelm-Straße 5 lebte sie bei Familie Landauer, und zwar seit dem 26. Juli 1941. Am 25. November 1941 wurde sie zusammen mit 997 anderen Münchner Jüdinnen und Juden in Kaunas in Litauen an eine Grube geführt und erschossen. Sie wurde 58 Jahre alt. Max Kohn kam ursprünglich aus Böhmen. Geboren wurde er am 12. Juni 1871 in Kleinschüttüber bei Eger. Er war zweimal geschieden und hatte 2 Kinder, die in Marktredewitz geboren wurden. Amanda im Jahr 1900 und Rudolf 1902. Sie stammen aus der Ehe mit Helene Sternglanz. Seine zweite Frau hieß Rebecca, geborene Kapp. Sie hat er 1923 geheiratet, im Alter von 51 Jahren. 2 Jahre später, im Juli 1925, kam er nach München, wo er in der Tierstraße zur Untermiete bei Familie Westenhuber wohnte. Bereits 8 Monate später zog er für 4 Jahre nach Ingolstadt, bevor er im Dezember 1930 wieder nach München kam. Hier lebte er an verschiedenen Adressen. In die Herzog-Wilhelm-Straße zog er am 26. Oktober 1940 zur Untermiete bei Steinmeier. Sein Sohn Rudolf verzog im Februar 1934 von München nach Landau in der Pfalz. Offensichtlich gelang ihm die Emigration. Max Cohn kam am 18. Juli 1942 nach Theresienstadt. Zwei Monate später, am 19. September 1942, wurde er in das Vernichtungslager Treblinka deportiert und ermordet. Max Cohn wurde 71 Jahre alt. Jakob Steinmeier wurde am 24. September 1863 in Heinsfahrt in Kreis Nördlingen geboren. Der Beruf seines Vaters Leopold wird mit Privatier, früher Ökonom, angegeben. Er selbst war Rentner und ledig. Nach München kam er 1889, also im Alter von 26 Jahren. In die Herzog-Wilhelm-Straße zog er im Dezember 1935, also im Alter von 72 Jahren. Am 2. März 1942 musste er in das sogenannte Judenlager Milbertshofen an der Knorrstraße umziehen. Von dort wurde er am 11. Juni nach Theresienstadt deportiert, wo er am 24. Januar 1943 ermordet wurde. Er wurde 79 Jahre alt. Marie-Julie Sturmband war Kunsthandwerkerin, Lehrerin, Hebamme und Mitbesitzerin einer Gravuranstalt. Sie wurde am 9. März 1876 in Schleswig geboren und von der Familie Sturmband in Zürich adoptiert. Im Alter von 28 Jahren hat sie ihren Cousin Otto Sturmband in St. Gallen geheiratet, wo sie an der Frauenarbeitsschule das Fach Textilarbeit unterrichtete. 1905 wurde ihr Werk »Die Rahmen- oder Wollknüpfarbeit« veröffentlicht. Am 11. August 1904 zog das Paar nach München, wo im Mai 1905 der gemeinsame Sohn Jakob geboren wurde. Im Juli 1907 starb Otto Sturmband. Die Witwe war Mitbesitzerin einer Gravieranstalt, die ein traditionsreiches Familienunternehmen war. Außerdem legte sie in München die Hebammenprüfung ab, um sich selbstständig zu machen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde ihr Name aus der Hebammenliste gestrichen. Ihr Sohn Jakob betrieb bis Juli 1930 eine Autovermietung. Zu ihm liegen keine weiteren Informationen vor. Marie Sturmband kam am 17. Juli 1942 nach Theresienstadt. Von den insgesamt 49 Personen dieser Deportation überlebten zwei die Shoah. Marie Sturmband wurde 66 Jahre alt.
Das war Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Eine Produktion des MKR in Kooperation mit der Initiative Stolpersteine für München e.V.